Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass wir Gottes Gegenwart erleben dürfen, dass wir ihm loben können. Und wir haben Halleluja gesungen, einem Gott, der souverän ist. Einem Gott, der souverän ist. Wir sind ja mitten in der Predigtreihe gegen den Strom. Und in dieser Predigtreihe, für alle, die es nicht wissen, beschäftigen wir uns mit dem Buch Daniel oder auch mit der Person Daniel. Und heute machen wir nochmal einen Schritt zurück. Und zwar wollen wir uns das zweite Kapitel anschauen vom Daniel-Buch. Ein sehr spannendes und interessantes Kapitel. Das werden wir gleich sehen. Und unsere Predigten haben ja immer einen Untertitel. Wir wollen ja immer was lernen, gell? Und zwar von Daniel lernen, Punkt, Punkt, Punkt. Und heute wollen wir lernen, dass Gott souverän ist. Die erste Folie, da haben wir es nochmal. Von Daniel lernen, dass Gott souverän ist. Und als Liara vorhin das gelesen hat, meine Tochter, sagt sie, was ist denn souverän? Ist jetzt nicht so vielleicht ein Wort, das wir so im normalen Sprachgebrauch ständig benutzen. Und souverän bedeutet, ich habe es nachgeschlagen im Duden, darüber befindlich oder überlegen, darüber stehen. Und Gott steht über allem, er ist souverän, er ist überlegen, er ist darüber. Und wir wollen diese Geschichte aus Kapitel 2 jetzt nach und nach anschauen. Ich werde ganz viel erzählen, immer wieder was vorlesen. Ihr dürft euch heute Nachmittag gerne das nochmal komplett durchlesen und so die Details rausarbeiten. Aber wir wollen die Geschichte nach und nach durchgehen unter diesem Gesichtspunkt Gottes Souveränität. Und dabei wünsche ich mir, dass uns diese Eigenschaft Gottes noch klarer und ganz konkret wird. Folie 2. Das verborgene Geheimnis. Die Geschichte beginnt nämlich mit einem verborgenen Geheimnis. Ich weiß, ein Geheimnis ist normalerweise immer verborgen, aber ich habe es mal so genannt, ein verborgenes Geheimnis. Und zwar ist es eine Geschichte, die uns erzählt wird, die spielt zu einer Zeit, wo Daniel und seine Freunde noch nicht so lange in Babel waren. So kurze Erinnerung, Daniel und seine Freunde wurden ja verschleppt nach Babylon, um da dem König zu dienen mit ihren Gaben und Talenten, die Gott ihnen gegeben hat. Und jetzt befindet sich der König in einer besonderen Situation und er ist total fertig, auf gut Deutsch. Er ist emotional am Boden, er ist besorgt, er ist verunsichert, er hat Angst und das aus einem ganz einfachen Grund, er hatte seltsame Träume. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr manchmal schlecht geträumt habt und dann aufwacht. Manchmal begleitet einen das dann noch so den Tag über, dieses Gefühl, gell? Und dann schwächt es immer mal wieder ab oder so. Und ich kann mir vorstellen, Nebukadnezar ging es auch so, nur über einen längeren Zeitraum. Und er hat gespürt, da ist irgendwie was anderes. Da steckt was anderes dahinter. Diese Träume waren nicht einfach normale Träume, um irgendwas zu verarbeiten, sondern die mussten eine besondere Bedeutung haben. Und wie lange diese Phase ging, wissen wir nicht, aber ich denke mal, sie war eine ganze Weile. Und der König hatte ja eine Möglichkeit, er hatte nämlich Ratgeber, ganz schön viele. Das waren die weisesten Männer seines Königreiches und die ruft er jetzt zu sich, die sollten ihm jetzt helfen. Daniel und seine Freunde haben ja auch dazugehört, das haben wir schon gehört in den letzten Sonntagen. Die hat er jetzt aber nicht gerufen, sondern er hat lieber die Erfahrenen gerufen, die schon Ahnung hatten, die bewährt waren, und zwar die Wahrsagepriester, die Zauberer und Sterndeuter. Und diese sollten ihm jetzt erklären, was denn das jetzt alles soll, warum es ihnen so geht und was jetzt dieser Traum zu bedeuten hat. So, und die Wahrsagepriester treten vor den König, natürlich mit der Erwartung, er erzählt ihnen jetzt den Traum und sie dürfen sich dann eine nette Deutung überlegen. Aber der König hat was anderes vorgehabt. Und das lesen wir jetzt, Folie 3, Daniel 2, die Verse 5 und 6. Doch der König erwiderte, Nein, ich habe unwiderruflich entschieden, dass ihr mir auch den Traum mitteilen müsst, nicht nur seine Deutung. Wenn ihr das nicht tut, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Sagt mir also den Traum und die Deutung dazu. Dann werde ich euch reich beschenken und euch hohe Ehre erweisen. Also los, sagt es mir. Ich glaube, mit solch einer Aussage haben diese Wahrsagepriester jetzt nicht gerechnet. Und sie fragen sich ja, Mensch, wie kommt er denn jetzt auf sowas? Sie sagen sogar, es hat noch nie irgendein König von irgendjemand verlangt. Wie kannst du das jetzt von uns verlangen? Und sie wissen natürlich, was der König sagt, das wird er auch tun. Und sie bekommen Angst und sie versuchen da irgendwie rumzufeilschen. Aber der König bleibt hart. Und sie wussten, sie werden es unmöglich schaffen. Das ist unmöglich, dass sie diese Anforderungen erfüllen können. Eine Erklärung oder eine Deutung ist ja die eine Sache, gell? Da kann man sich vielleicht auch so ein bisschen was zusammenreimen, wenn einem da nicht so gerade die Inspiration von oben kommt. Aber jetzt zu erzählen auch noch, was der Traum war, das ist unmöglich. Und so sagen sie ihm das auch, Folie 4 in Vers 11. Was du uns zumutest, ist für Menschen unmöglich. Nur die Götter könnten es dem König offenbaren, aber sie wohnen nicht unter den Menschen. Diese Männer, die da vor dem König stehen, die hatten den Ruf, das sind die Vertraute der Götter. Das sind die, die wissen, die den Draht nach oben haben. Sie waren dafür bekannt, dass sie einen besonderen Zugang zu den Göttern haben. Und sie wurden auch dafür bezahlt. Sie wurden dafür entlohnt, dass sie Kontakt mit Übernatürlichem aufbauen können. Und jetzt ist sehr peinlich. Sehr peinlich, zeigt sich die Realität. Sie gaben zu, dass sie nicht wirklich einen Zugang haben zu den Göttern. Sie haben diesen Glauben gehabt, es gibt mehrere Götter irgendwo, aber eigentlich kommen wir da nicht ran. Sie machten klar, dass sie nicht glauben, dass ihre Götter sich mitteilen wollen oder auch konnten. Sie glaubten nicht daran, dass ihre Götter sich offenbaren. Ihre Götter hatten kein Interesse an sterblichen Menschen. Sie waren weit weg. Sie waren verstummt. Vielleicht waren sie sowieso stumm. Auf jeden Fall war es denen egal, was die Menschen da unten tun. Nebukadnezar war von dieser Entschuldigung nicht so beeindruckt. Ihm war das sichtlich egal. Dann merkt man ja auch, was das für ein Mann gewesen sein muss. Was für ein Herrscher. Und er tobt vor Wut. Er sagt, das geht nicht. Ist nicht mein Problem, auf gut Deutsch. Und er fällt das grausame Urteil, alle Weisen sollen getötet werden. Und zu dieser Gruppe der Weisen gehörte jetzt auch Daniel und seine Freunde. Und dass dieser Mann, der ist dafür zuständig, seinen Befehl auszuführen, das mal allen mitzuteilen. Und er kommt zu dieser Gruppe, zu Daniel, und er teilt es ihnen mit. Und als Daniel das hört, erbat er beim König eine Gelegenheit, der Forderung des Königs nachzukommen. Er hat gewusst, die Wahrsagepriester hatten versagt, aber er wusste, sein Gott ist ein anderer. Daniels Glaube, und ich finde es in diesem Vers, machen wir nochmal Folie 4, ach, das ist Folie 4, gell? Zeigt es nochmal, was ihr Verständnis von Gott war oder von ihren Göttern war und was für ein komplett anderes Verständnis jetzt Daniel hatte. Daniels Glaube war ein ganz anderer. Sein Gott war ein ganz anderer als die babylonischen Götter. Daniel glaubte daran, dass er Zugang zum allmächtigen Gott hat. Das ist doch krass, oder? Dass er, Daniel, kleiner Mensch, er hat eine Möglichkeit, mit diesem großen Gott zu kommunizieren. Und er bezeichnet immer auch Gott, ein Gott, der im Himmel wohnt. Aber er wusste trotzdem, der ist nicht weit weg. Er herrscht zwar im Himmel, aber ich komme nah an ihn ran. Er glaubt daran, dass sein Gott sich mitteilen möchte und konnte und dass er das hören kann. Er glaubte daran, dass Gott Interesse an ihm und seinem Schicksal hatte, dass es ihm nicht egal war. Und das glaubt er alles. Wir müssen ja wissen, das Verständnis damals war ja auch sehr, von Gott war sehr ortsgebunden. Jerusalem hatte eine große Bedeutung, der Tempel hatte eine große Bedeutung. Und Daniel war viele, viele Kilometer davon entfernt und trotzdem wusste er, Gott ist bei ihm und hilft ihm. Dieser Gott ist der Gott, an den wir heute glauben. Und wir dürfen uns das immer wieder bewusst machen, dass Gott Interesse an dir und deinem Leben hat. Und ich weiß, das habt ihr schon viele Male gehört und mich berührt es trotzdem immer wieder. Weil manchmal in den so alltäglichen Problemen schleicht sich bei mir persönlich immer der Gedanke an, naja, Gott hat schon auch größere Dinge noch, die er zu erledigen hat, als jetzt mein kleines Problemchen. Aber Gott ist es nicht egal. Er ist dir nahe, er hat Interesse an uns. Und auch wenn die äußeren Umstände was anderes vermuten lassen, ist er mittendrin. Daniel war zwar in Gefangenschaft, aber er war nicht verlassen von Gott. Umstände und Situationen verändern sich, aber Gott bleibt derselbe. Wir haben das vorhin in dem Psalm auch so schön gebetet. Gott ist der Fels, auf dem wir stehen. Ein sicherer Anker, auch wenn es um uns mal stürmt und schwankt. Er ist nicht weit weg, er ist nahe. Und sein Herz ist es, zu uns zu reden, sich zu offenbaren. Dass Gott sich uns zeigen möchte, ich finde es faszinierend. Wir haben uns mal so sehr an diesen Gedanken gewöhnt, aber dass der allmächtige Gott sich uns zeigen möchte und offenbaren möchte und nicht zuletzt durch seinen Sohn Jesus. Jesus wurde genannt Immanuel. Gott ist mit uns. Das Verhalten von Daniel zeigt uns, dass er diesen Glauben in seinem Herzen getragen hat. Er sagt dem König nämlich, ich bitte dich um eine Frist, aber ich werde jetzt sagen, was du geträumt hast. Hoho. Weiß nicht, ob das jemand von euch so gemacht hätte. Er hat die Gewissheit gehabt, Gott wird ihm helfen. Er ist nicht alleine, er hatte großen Glauben, aber trotz dieser Gewissheit und dieses unerschütterlichen Glaubens macht er noch was anderes. Und das hat mich auch sehr berührt, als ich die Geschichte gelesen habe. Er brauchte noch eine andere Unterstützung und das wollen wir jetzt lesen. Folie 5, die Verse 17 und 18. Dann ging er, also Daniel, in sein Haus und berichtete es Hanania, Michael und Asaja. Sie sollten den Gott des Himmels um Gnade bitten, damit er und seine Freunde nicht mit den anderen Weisen umkämen. Ich fand es cool, dass Daniel, der ist zwar so ein glaubensstarker Held für mich, er ist mutig, er ist kühn, er bietet dem Nebukadnezar Widerstand, das haben wir auch schon gesehen, aber dennoch brauchte er die Gebetsunterstützung von seinen Freunden. Er bezog sofort seine engsten Vertrauten mit ein und er hat sie gebeten, hey, wir müssen jetzt beten, betet für mich, betet, komm, lass uns gemeinsam beten. Und so starteten sie das erste Studentengebetstreffen der Menschheitsgeschichte. Übrigens auch, wo das erste Gebetstreffen von Männern, habe ich auch schon gelesen, das in der Bibel erwähnt wird. Also es ist bestimmt davor auch schon passiert. Aber so, und sie beten zum Gott, der im Himmel ist und der ihnen trotzdem ganz nah ist, dass er ihnen hilft. Es gibt so Phasen, da sind wir besonders glaubensstark. Da fällt es uns leicht, Gott zu vertrauen. Und es gibt Phasen, da fällt es uns nicht leicht. Ich glaube, das könnte jeder so sagen. Aber egal, in welcher Phase wir gerade sind, wir brauchen das Gebet. Und wir brauchen auch einander. Wir brauchen jemanden, der für uns betet. Und ich finde es ja immer faszinierend, dass Gott unsere Gebete benutzt, um zu wirken, weil ich denke, der könnte es doch auch ohne. Aber trotzdem möchte er, dass wir beten, dass wir unser Herz ihm mitteilen, dass wir für andere einstehen in der Fürbitte. Und mir zeigt dieser Part von der Geschichte, dass ich mich nicht scheuen will, Gebetsanliegen mitzuteilen. Und das möchte ich euch zusprechen auch. Wir haben so viele Gebetskämpfer in unserer Gemeinde, sage ich jetzt mal, die beten auch immer wieder anbieten. Auch gerade Michael, der ist gerade weg, auffordert, Herr, teilt euer Gebetsanliegen, wir beten für euch. Das hat eine Auswirkung, wenn gebetet wird. Und scheu dich nicht, dein Gebetsanliegen zu teilen. Und du wirst merken, dass Gott eingreift. Starker Glaube, diese Gewissheit, Gott wird mir helfen, und Gebet schließen sich nicht aus, sondern sie gehören zusammen. Und tatsächlich geschieht es, Gott offenbart Daniel in der Nacht dieses verborgene Geheimnis. Er offenbart den Traum des Nebukadnezars und dessen Bedeutung. Und wir lesen jetzt Folie 6, 26 bis 28. Daniel tritt dann wieder vor den König nach dieser Nacht. Der König fing an und sprach zu Daniel, dessen Namen Belshazzar war: Bist du imstande, mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, das der König verlangt, können weise Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Die Geschichte fing an mit dem verborgenen Geheimnis. Jetzt darfst du die Folie 7 mal anschmeißen. Aber Gott offenbart das Geheimnis und kennt die Zukunft. Gott offenbart das Geheimnis. Gott sieht, alles, was verborgen ist, ist ihm offenbar. Und dieses Geheimnis, was Nebukadnezar eben hatte, wo er selber nicht die Bedeutung wusste, offenbart jetzt Gott. Und es hat auch was mit der Zukunft zu tun, das sagt Daniel in diesem Vers. Es wurde nämlich sehr schnell klar, dass Nebukadnezars Traum ein geheimnisvoller Traum ist, der die Zukunft betrifft. Ein prophetischer Traum. Und jetzt seid ihr bestimmt alle gespannt, was der Nebukadnezar denn geträumt hat. Und das wollen wir jetzt zusammen lesen. Jetzt darfst du die Folie 9 erstmal machen. Genau, da geht es um den Traum. Und jetzt die Folie 10. Also Daniel sagt jetzt dem König, was er geträumt hat. Und wahrscheinlich nickte der König dann immer und war erstmal erstaunt, dass der Daniel das denn jetzt rausgehört hat von Gott, was er denn geträumt hat. Du König, sahst auf einmal eine gewaltige Statue vor dir. Es war eine furchterregende Erscheinung, denn sie war riesig groß und ihr Glanz blendete. Der Kopf der Statue bestand aus gediegenem Gold. Brust und Arme waren aus Silber, Bauch und Lenden aus Bronze, die Schenkel aus Eisen und ihre Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton. Während du sie noch anschautest, brach auf einmal ohne Zutun einer Menschenhand ein Stein los. Folie 11. Er traf die Füße der Statue, die aus Eisen und Ton bestanden, und zerschmetterte sie. Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold miteinander zu Staub zermalmt. Auf einmal waren sie wie die Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. Der Wind trug sie fort und es war keine Spur mehr davon übrig. Aber der Stein, der die Statue zerschlagen hatte, wuchs zu einem riesigen Berg, der die ganze Erde ausfüllte. Das kann man nicht erraten, oder? So ein Traum. So ein Traum kann man nicht erraten. Das muss von Gott gezeigt werden. Also da hätte niemand drauf kommen können, dass man sowas träumen kann. Aber der Nebukadnezar hatte diesen Traum. Er sieht jetzt ein Standbild, und ich habe euch ein Bild mitgebracht, Folie 12. Das wurde ja schon viele Male versucht darzustellen, wie das denn wohl ausgesehen hat. Vielleicht habt ihr das auch schon, je nachdem, wie viel du dich mit Daniel schon beschäftigt hast, auch schon irgendwo mal abgebildet gesehen. Er hat ein großes Standbild gesehen, also eine Statue. Und diese Statue war in 5 Bereiche unterteilt. Zum einen war der Kopf aus Gold, Brust und Arme aus Silber, Bauch und Lenden aus Bronze, Schenkel aus Eisen, die Füße aus Eisen und Ton. Also wir sehen, wie die Teile, also wie es 5 verschiedene Abschnitte gibt oder Teile gibt und jeder dieser diese Teile hatte ein unterschiedliches wertvolles Metall. Außer der Ton ist ja kein Metall, ne? Aber genau, ein unterschiedliches wertiges Material. Und Daniel erklärt dem König jetzt auch, was das alles zu bedeuten hat. Und er sagt dem König, das werde ich jetzt nicht alles so vorlesen, weil es ziemlich viel Bibeltext ist, aber dass jeder Teil von dieser Statue für ein Weltreich steht, das kommen würde. Man muss ja sehen, wir sehen das ja immer ganz viel von diesem Traum im Rückblick. Ne? Für uns ist das dann irgendwie klar, ich werde es euch nachher dann noch sagen. Aber für Nebukadnezar war es ja ein Traum, von dem er die meisten Sachen nie miterleben würde. Ja, also ist auch interessant, dass Gott dem Nebukadnezar so einen Traum schenkt. Aber es ist nicht nur ein Traum, der irgendwann die Zukunft betrifft, das auch für Nebukadnezar, sondern es ist auch ein persönlicher Traum von Nebukadnezar, wo Gott ihm persönlich etwas mitteilen möchte. Und diese persönliche Botschaft koppelt sich auch an dieser diesen Hauptkern des Traumes. Und das möchte ich mal lesen, Folie 13, die Verse 37 und 38. Das ist praktisch der Anfang der Deutung. Du König bist der König der Könige. Der Gott des Himmels hat dir Herrschaft und Macht, Stärke und Ehre geschenkt. Und überall, wo Menschen wohnen, hat er dir auch die Landtiere und die Vögel in die Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle eingesetzt. Du bist der Kopf aus Gold. Ich glaube, einerseits hat Nebukadnezar gedacht, naja, ich bin das Gold. Ne? Da fand er bestimmt gut, dass er nicht die Füße war oder so. Das fand er bestimmt gut, aber Gott macht ihm was klar. Er sagt ihm nämlich, es ist dir geschenkt worden. Ich habe es dir gegeben. Ich habe dich eingesetzt. Gott eröffnet ihm eine Schau in die Zukunft, aber er macht ihm klar, dass all seine Macht, all seine Position, seine Stellung, die er innehat, er nur hat, weil Gott sie ihm gegeben hat. Dieser Herrscher Nebukadnezar, wir sehen es ja schon in seiner Reaktion, wie er auch mit den Weisen da umspricht, ne? Der dachte, ich kann alles. Ich habe die Macht über alles. Ich habe alles in meiner Hand, ich kann tun lassen, was ich will. Ich bin der Weltherrscher und das war er ja eigentlich auch. Aber Gott zeigte ihm durch diesen Traum, ich bin der Gott des Himmels, nicht du. Du bist nur so an der Position, weil ich dich eingesetzt habe. Ich bin der wahre König und Regent. Daniel bezeichnet Gott als jemanden, der nicht nur Geheimnisse offenbart, sondern der auch Könige absetzt und einsetzt. Gott läuft zu keinem Moment etwas aus dem Ruder und ich finde es so gut. Gott ist derjenige, der Könige einsetzt und absetzt. Er behält jede Situation und jedes weltgeschichtliche Ereignis unter Kontrolle. Manchmal fragen wir so uns, ja Gott, wo bist du denn? Was soll das denn jetzt alles? Ja, also wir können an jede Ecke der Enden gucken und wir denken, was passiert da gerade? Was passiert da gerade? Aber Gott steht und thront über allem. Er ist souverän, das bedeutet souverän. Und er kann sogar die Gottlosigkeit von Menschen benutzen, um seine Ziele zu erreichen. Pilatus hat sich auch sehr mächtig gefühlt. Und kurz bevor Jesus gekreuzigt wird, sagt er ihm, weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder kreuzigen zu lassen? Und was sagt Jesus? Jesus sagt, Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben worden wäre. Niemand hat die Macht von sich aus, sondern Gott hat es zugelassen und gegeben. Er setzt Herrscher ein, er gibt ihnen Macht und Einfluss, aber er kann sie jederzeit wieder absetzen und tut es auch. Manchmal ist man erstaunt, was Politikern aus welchen Ländern auch immer mal wieder passiert. Gott kann machen, wie er will. Er ist souverän. Und dieses Wissen macht mich ehrlich gesagt echt froh. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Es gab und gibt auch in unserer Zeit Herrscher und Regenten, die scheinbar unberechenbar sind und machen, was sie wollen und keine göttlichen Gedanken haben, sondern wo ich denke, die sind vom Teufel beherrscht. Das anders kann ich mir die Sachen nicht erklären, warum sie manche Entscheidungen treffen. Aber ich weiß, sie sind nur so lange im Amt, wie es Gott zulässt. Er hat keine Probleme, sie wieder abzusetzen. Wie gut ist es zu wissen, dass Gott jedem Herrscher ein Ende setzen könnte. Ich stelle immer die Frage, warum macht das nicht? Gell? Viele grausame Dinge passieren immer noch. Wir sehen es in der Vergangenheit, wir sehen es in der Gegenwart. Aber ich darf lernen anhand dieser Geschichte, dass ich Gott vertraue, dass er es in der Hand hat und seine Gründe hat. Er hat ein Ziel mit der Menschheitsgeschichte, mit dieser Welt. Und wir kennen das Ende, das sehen wir auch gleich am Ende von dem Traum. Und wir dürfen lernen, ihm zu vertrauen. Und wie wir es vorhin gesehen haben, wir können noch so ein großes Vertrauen haben, wir dürfen trotzdem beten. Es braucht beides. Es braucht den Glauben, das Vertrauen und immer wieder das Gebet und die Suche, Herr, ich bitte dich trotzdem. Und manchmal denke ich dir, manchmal denke ich so, Gott wird es ja sowieso machen, wie er will, auch politisch gesehen und so weiter. Aber trotzdem entbindet es uns nicht zu beten. Das sehen wir auch in dieser Geschichte. Folie 14. Der Traum des Weltherrschers. Ich habe Weltherrscher mal durchgestrichen, gell? Gott herrscht. Gott herrscht. Er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Folie 15. Jetzt gehen wir weiter, was diese Weltreiche denn jetzt genau bedeuten. Ich weiß, ich werde alles, was ich jetzt sagen werde, wird für viele unbefriedigend sein. Da könnte man so viel noch dazu sagen. Du darfst gerne weiter studieren, Bibel studieren. Wir haben schon gesehen, dass der goldene Kopf Nebukadnezar darstellen soll und das babylonische Reich. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeuten die anderen Teile? Ich sage nochmal, aus Daniels Perspektive war ja das, was er erklärt und auslegt, ein Blick in die Zukunft. Das babylonische Reich hatte zu diesem Zeitpunkt erst angefangen. Das war dieses erste Weltreich und von den nächsten Weltreichen, von denen wir jetzt ja wissen, wussten die ja noch nichts. Ne? Also das heißt, aus unserer Perspektive ist das, was jetzt in Kapitel 2 beschrieben wird, zu einem gewissen Teil Geschichte. Zum anderen Teil liegt es meiner Ansicht nach noch in der Zukunft. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir haben den Kopf, das babylonische Reich. Und wer geschichtlich sich auskennt, der Frank könnte das jetzt wahrscheinlich viel besser erklären. Ich habe ein bisschen nervös mit meinem Geschichtslehrer. Aber also Brust und Arme, danach, nach dem babylonischen Reich, kam das Meso-Persische Reich. Da lesen wir auch zum Beispiel Nehemia. Gell, wisst ihr, mit dem persischen König vielleicht noch? Wenn nicht, ist auch eine. Lest es einfach nochmal durch. Kam das Medo-Persische Reich. Danach das griechische Reich, Alexander der Große, das sagt jedem was, oder? Alexander der Große. Es ist ein sehr großer Bereich in dieser Statue und auch heißt es, das wird ein Reich sein, der über die ganze Welt geht. Und so war es letztendlich auch von unter Alexander dem Großen. Nach dem griechischen Reich kam das römische Reich, verdeutlicht durch die Schenke. Und dann haben wir noch die Füße. Tja, da habe ich jetzt nichts dazu geschrieben, weil das ist die Frage, was denn die Füße bedeuten sollen. Ich weiß nicht, wie viel jeder Einzelne sich schon mit so prophetischen Geschichten und Büchern aus der Bibel beschäftigt hat. Aber wenn du das tust und vielleicht googelst oder irgendwelche Vorträge auf YouTube anguckst, wirst du sehr schnell merken, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt. Wen wundert's, gell? Wen wundert's bei solch einem Thema? So, alles, was ich jetzt sage, das ist so, wie ich das verstehe. Du kannst auch gerne andere Meinung haben. Es ist tatsächlich nicht heilsentscheidend. Nur mal so, ne? So, diese Füße sind ein Gemisch, wird es dann gesagt, aus Eisen und Ton, also ein Teil Festigkeit. Man könnte sagen, es ist ein Teil vom Römischen Reich, was da wieder aussteht, und aber vermischt durch, in der Bibelstelle heißt, durch Heirat, also irgendwelche Allianzen, die gebildet werden, die aber sehr unstabil oder instabil sind, verdeutlicht durch den Ton. Meiner Ansicht nach ist es ein letztes Reich, das durch diese Füße verdeutlicht wird, was noch kommen wird. Wir haben gerade kein Weltreich, oder? Also das Römische Reich war das letzte Weltreich. Und diese Füße kann man so deuten, dass es noch ein Weltreich geben wird, was Stärke in sich trägt, aber in sich instabil ist. Wer sich näher damit beschäftigt wird, den lege ich nahe, Daniel 7 zu lesen. Da gibt es noch mehr Visionen, da sieht unterschiedliche Tiere. Die Zahl 10, wie die 10 Zehen, spielt eine große Rolle. Auch in Offenbarung 17, da ist von 10 Königen die Rede, die auftreten werden. Also du darfst dich gern damit näher beschäftigen, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich möchte aber an einem Sonntag, wir haben jetzt keine Bibelstunde, können wir aber auch gern auch mal machen, unseren Blick auf das Ende richten, weil das ist ja die Botschaft von dem Traum. Uns interessiert meistens, ja, was sind das jetzt mit den Füßen, gell? Das ist das, was wir wissen wollen. Aber der Hauptkern von diesem Traum ist ja eigentlich ein anderer, nämlich was am Ende passiert. Da wird dieser Stein losgetreten, ein Stein nicht von Menschenhand. Und dieser Stein ist nicht Teil von dieser Statue, also es ist jetzt nicht noch ein neues Weltreich, sondern etwas ganz Neues. Dieser Stein wird so groß und mächtig, dass es die ganze Erde erfüllt. Und vor allem dieser Stein wird losgetreten, trifft die Füße und die ganze Statue kracht in sich zusammen. Und das, was übrig bleibt, ist Staub. Was oder wer ist dieser Stein? Genau, warum weißt du das, dass es Jesus ist? Genau. Wenn solche Bilder auftauchen in der Bibel, ist es immer interessant zu sehen, für was steht dieses Bild jetzt vom Stein im ganzen biblischen Kontext. Wir haben vorhin sogar vom Fels gelesen, gell? Ist mir auch aufgefallen. Natürlich wusst ihr, was ich predige. Also von dem Fels und der Stein genauso. Das Bild des Steines ist ein Bild für Jesus. Er wird bezeichnet als den Stein, den die Bauleute verworfen haben, aber zum Eckstein geworfen. Es ist ein Vers, der in den Psalmen vorkommt und Jesus den dann auf sich bezieht. Viele, viele hunderte Jahre später. Dann heißt es, ein Stein des Anstoßes oder der Fels des Strauchelns. Das ist auch ein Bezug von Jesaja, was der Petrusbrief dann aufgreift. Und alles sind Bilder für Jesus. Dieser Stein Jesus wird allen menschlichen und grausamen Weltreichen ein Ende setzen und die ganze Erde erfüllen und etwas ganz Neues wird entstehen. Weltreiche kommen und gehen, Könige kommen und gehen, auch Präsidenten, Bundeskanzler, Diktatoren, wer auch immer. Aber Gottes Reich ist schon angebrochen und wird noch offensichtlicher kommen und bleiben, ewig sein. Nebukadnezar hat gedacht, mein Reich wird ewig sein, ich habe so viel Macht, aber Gott sagt ihm ganz klar, du bist nur der Kopf und danach kommen ganz viele andere und auch die werden ein Ende haben. Ich werde letztendlich herrschen. Folie 17 hast du schon. Der Sieg gehört Gott, sein Reich ist ewig. Von Daniel lernen, dass Gott souverän ist. Ich möchte einmal zusammenfassen und ich hoffe, dass es dich ermutigt. Auch wenn du, mir geht es immer so, wenn ich meine Nachrichten lese auf dem Handy, boah ey, da denke ich immer, jetzt bei 5 Minuten Nachrichten brauche ich erstmal eine halbe Stunde Lobpreis, um wieder auf dem Dämpfer zu sein. Aber egal, was für Nachrichten du liest oder auch wie es dir in deinem persönlichen Leben geht, es sind ja nicht nur die weltpolitischen Sachen, sondern manchmal auch ganz persönliche Sachen. Denk dran, der Sieg gehört Gott. Er ist souverän. Das zeigt sich darin, dass Gott die Zukunft kennt, dass sie sicher in seiner Hand liegt. Und zwar die Zukunft der Welt und auch deine ganz persönliche. Er ist nicht weit weg, sondern ist dir nah, dir auch ganz persönlich. Und du darfst beten. Du darfst ihm deine Sorgen und Nöte bringen. Du darfst beten. Wir sollen beten für unsere Politiker, für die, die herrschen, sollen wir beten. Und auch deine persönlichen Sorgen kannst du Gott bringen. Du brauchst keine Angst haben vor der Zukunft, weil Gott wird siegen. Gott wird es gut machen. Wisst ihr, Nebukadnezar hatte durch den Traum echt Angst. Und danach ist er auch noch echt nicht fein mit der Situation. Wie es mit Nebukadnezar weitergeht, sehen wir übrigens auch in den nächsten Sonntagen. Also zum Anteasern. Aber Nebukadnezar hat Gott auch nicht gekannt. Wenn du den Fels kennst, den Stein, der nachher die Welt erfüllen wird, wenn du den kennst, dann brauchst du keine Angst haben. Wenn du ihn nicht kennst, dann lerne ihn lieber kennen. wenn du Gott kennst, brauchst du keine Angst vor der Zukunft haben. Wenn du Gott nicht kennst, dann ist es verständlich, dass du Angst hast. Aber du darfst ihn mehr und mehr kennenlernen. Wenn du jetzt immer noch Angst hast, dann streck dich danach aus, Gott näher zu begreifen, mehr kennenzulernen, ihm nah zu sein. Und dann wird er dich erfüllen mit deinem Frieden, mit seinem Frieden. Gott setzt Könige ein und er setzt sie ab. Er hat das letzte Wort und das war auch mein letztes Wort. Amen.